richtig schönes Deutschlandfunk-Info heute am Mittwoch bei Boomer Cringe, der großen Ausgabe bzw. der kleinen Ausgabe, der Schwester von der großen Ausgabe von Fest und Flauschig. Es ist Mittwoch, mir zugeschaltet in einer ganz lassiven, bequemen Haltung, Janni Böhmermann.
Hallo, hello. Lieber Oliver Marc Schulz, herzlich willkommen, liebe Freunde von Boomer Cringe. Wir haben die Kalenderwoche 41, heute ist bereits der 11. Oktober 2023 und es ist die erste Ausgabe von Fest und Flauschig, wo ich sagen würde, so nah sind wir Anna Maria und Anis Fecici niemals gekommen. Denn einer unserer beiden Co-Moderatoren heute bei Fest und Flauschig, entweder Jan oder Olli, befindet sich während der Aufnahme im Bett. Ratet mal, wer es sein könnte.
Ich komme nicht drauf, aber ich sehe jemanden gerade ganz lassiv die Cola-Dose an den Mund führen. Und es ist natürlich eine Coke Zero Zero oder ist es eine ganz normale?
Es ist eine ganz normale, es ist sogar schon eine mit den Olympischen Spielen 2024 drauf, die in Paris stattfinden werden. Das heißt, es gibt einen kleinen Hinweis darauf, wo ich mich aufhalte, in welchem Bett ich gerade bin. Richtig, ich bin gerade auf Martinique, der wunderschönen Insel, und mache ein kleines bisschen Urlaub. Ich habe tatsächlich eine Woche Pause und habe mir gedacht, ich fahre mal ein bisschen weg ins französischsprachige Ausland. Das habe ich jetzt getan. Und deswegen
Kannst du ein bisschen Französisch?
Kein einziges bisschen, was in Frankreich besonders gut ankommt. Also ich glaube, in keinem Land hassen sie es so sehr, wenn man irgendwie Rade bricht oder am allerschlimmsten die Frage, do you speak English? Da wird einfach direkt zugemacht. Nee, ich bin im französischsprachigen Ausland, weil ich mir gedacht habe, ich brauche mal eine Woche Pause und wirklich am Tag, als ich losgefahren bin, da ging es los und da können wir vielleicht direkt schon das erste Thema einschlagen, was uns alle begleitet, wir haben schon drüber geschrieben.
Wir haben gerade schon vor der Sendung drüber geredet. Ich habe leider gestern, sind wir noch auf dem Weg, ich saß in der Bahn und mir sind noch Videos in meine Timeline auf Instagram entgegengesprungen, die so schlimm waren, dass ich echt heute Morgen auch gleich noch mit dem Gefühl aufgewacht bin, wollen wir diese Sendung witzig machen? Das ist ja immer diese Frage, die man stellt, aber es ist ja ein Grundgefühl. Vielleicht werden wir witzig, vielleicht nicht. Auf alle Fälle der Gazastreifen, ein Konfliktherd, der schon so lange existiert, wo man wirklich ratlos ist, was es da für Möglichkeiten gibt, wie man sich da solidarisieren soll, was man zu sagen hat. Ich bin da immer sehr... ja, unsicher. Wie geht's dir damit?
Ja, also ich habe es gesehen und das Erste, was ich gedacht habe, ist, warum kommen eigentlich diese ganzen Relativierungen ganzen Erklärungen, warum das jetzt so weit gekommen ist, warum kommt das in dem Moment, wo Stand heute bereits 800 Menschen gestorben sind. Terroristen aus dem Gazastreifen haben israelische Siedlungen überfallen, ein Musikfestival, da alleine 260 Tote.
260 Menschen
und warum, wenn sowas passiert, ist das Erste, was man, ja, man muss auch mal die andere Seite sehen. Nee. Zuallererst mal ist das nicht was also aus dem Nichts passiert. Das ist offensichtlich eine taktische Entscheidung gewesen, da unschuldige Menschen zu töten. Und ich finde das ganz furchtbar. Auch dann irgendwie diese ganzen Insta-Posts von irgendwelchen Leuten, wo ich immer gedacht habe, ja, so einigermaßen haben die doch eigentlich alle Latte im Zaun. Wie ausgerechnet Nuras Post ausgerechnet am Tag des Massakers, wie man da so ein Free-Palestine-Ding raushauen kann und sich dann wundern, dass das irgendwie scheiße ankommt und warum man ausgerechnet quasi so...
Ja, warum an dem Tag, an dem ein Massaker stattfindet, an dem wirklich Menschen sterben, und jetzt mal abgesehen von Schuld und Unschuld, das ist auf alle Fälle, da sind unschuldige Menschen gestorben. Und dann zu denken, jetzt puste ich mal Free Palestine, genau an dem Tag, an dem das passiert, ist einfach selten dämlich.
Ja, und was war bitte in Berlin los? Also wie kannst du denn diese Mordanschläge zum Anlass nehmen und mit dem Auto rausfahren und hupen durch die Straßen fahren und dich freuen, mal ganz ehrlich, und sich dann vor allen Dingen wundern, dass das einfach so hingenommen wird. What the fuck is going on, ey. Also es ist wieder durchbrennende Sicherung und natürlich die Gegenreaktion wird entsprechend hart werden. Dass alle Zeichen stehen jetzt auf Krieg im Nahen Osten. Na, hervorragend. Ein neuer Kriegsherd. Hey, herzlich willkommen bei Fest und Flauschig, der lustige Podcast. Und wirklich, wie geil, wie wirklich Leute, von denen man gedacht hat, dass sie differenziert denken, Leute, die wirklich in toller Mission unterwegs sind, sobald Israel angegriffen wird, sobald unschuldige Menschen in Israel getötet werden, zuallererst sagen, ja, aber muss das sehen, das kommt ja nicht von ungefähr. Das ist ja eine Sache, das hat ja auch eine Ursache. Nee, Alter, da sind einfach unschuldige Leute niedergemäht worden. Und zwar absichtlich. Die haben sich jahrelang darauf vorbereitet, dass das passiert. Da kannst du doch nicht sagen, jetzt ist...
Das war ein groß angelegter Angriff, in dem Menschen, unschuldige Menschen, das war kein taktischer Kriegsangriff, um irgendeine Mauer zu durchbrechen, sondern da wurden Menschen entführt, vergewaltigt und umgebracht. Das ist Fakt. Und das wurde so geplant. Und das das irgendwie zu relativieren, macht mich auch so wütend. Das macht mich übrigens auch bei unserem lieben Freund Bushido sehr wütend. Das werde ich nämlich nie vergessen, wie der nach den Anklagen, nach den Anschlägen beim Bataclan in Paris, bei dem 100 Menschen gestorben sind, einfach Nike Paris posten musste, um so ein bisschen zu provozieren. Mhm. Und natürlich nichts weiter dazu gesagt hat, aber es war ganz klar von ihm eine provokante Geste. Da haben auch ganz viele geschrieben, geil Bruder, gut, dass du das postest und so. Das habe ich nämlich damals zufällig gesehen. All diese Leute, die meinen, Antisemitismus verbreiten zu müssen, auch in Hip-Hop-Songs und ähnlichen Sachen, die halten nämlich jetzt alle schön ihre Fresse. Da gibt's auch keine, die das so, die irgendwie solidarisieren mit den Opfern oder ähnliches, sondern jetzt wird die Fresse gehalten. Und da siehst du auch mal wieder, wie weit das alles noch verbreitet ist, Antisemitismus, und wie weit das in den Köpfen immer noch zirkuliert und wie schlimm das alles ist.
Ja, und es ist einfach. Und lass uns nicht diese Diskussion anfangen mit importierter Antisemitismus. Der Antisemitismus, der bei uns in der Gesellschaft vorhanden ist, in der kartoffeldeutschen Gesellschaft, der schweigt jetzt natürlich auch schön, weil er sich auch klammheimlich freut.
Na klar, der schweigt auf der ganzen Welt, Jan. Das ist ja ein weltweites Phänomen. Es ist natürlich auch ein Teil in der deutschen Bevölkerung, aber auch nur mal ein Teil der Menschen, die hier leben und von denen man das eigentlich nicht will, dass die so sind. Das muss ich auch mal ganz kurz sagen, wo du eigentlich frei denken kannst, wo die nämlich nicht so leben können, wie das vielleicht in ihrem eigenen islamischen Staat möglich wäre. Und sich dann irgendwie da nicht ein bisschen bereit zu erklären, ein bisschen das zu sagen, das finde ich wirklich sehr erbärmlich und das macht mich auch sehr traurig. Aber lass uns nicht zu lange damit reden, sonst steigern wir uns beide hinein
in dieses Thema.
Und dann wird die Sendung für keinen richtig geil.
Ich kann eine kurze Nachricht vorlesen von einem Freund von mir, der schickt mir ein Foto von sich und seinen Kindern. Das bin ich und die Kinder heute Morgen um 6.30 Uhr im Bunker. Man hört die Sirenen und die Raketen, die in der Nähe eingeschlagen sind. Aber wir sind nicht die Geschichte. Das Ding ist der schlimmste Albtraum, sogar bei Israeli Standards. Weil das Schlimme ist natürlich jetzt nicht nur, dass Israel angegriffen wurde, diese Hunderten, fast 1000 Tote, die das jetzt seit Samstag schon gefordert hat, sondern das Schlimme ist ja, dass es natürlich jetzt nicht aufhört. Also die Gewaltspirale wird weiter gedreht. Diese rechtsradikale Regierung in Israel wird natürlich mit aller Härte regieren. Der Verteidigungsminister ist ein kompletter Feige. Und als wäre das irgendwas, was die Sachen irgendwie besser machen würde. Gewalt erzeugt Gegengewalt und das ist niemals, niemals, niemals gut. Also
es ist ein Konflikt, der so lange schon herrscht.
Aber das Ding ist wirklich, was mich einfach abfuckt, sind diese verlogenen Solidaritätsposts von Leuten, dahinter sich nicht mal richtig entschuldigen können, wenn man einfach wirklich eine Grenze überschritten hat. Und es kann never ever der Anlass sein, wenn 800 Menschen niedergemäht werden, dass man dann nochmal einen auf, ja, man muss auch mal die andere Seite sehen. Nein, Macker, muss man jetzt mal gerade einfach mal nicht. Jetzt muss man mal die Fresse halten, ganz ehrlich. Und dann alleine, hast du das gesehen, was war das auf der, in Berlin, diese Straßengraffiti und diese Feiern, die da stattgefunden haben und diese völlig unverhohlene Freude wegen einem fucking Massaker.
Hab ich gesehen.
Und also ehrlich,
ey. Ich kenne einen Laden, in dem ich selber öfter bin und ich will es auch gar nicht da jetzt weiter outcallen oder ähnliches. Es ist alles sehr traurig.
Ist ein Runterzieher. Ich habe nichts gepostet, weil ich im Urlaub bin, aber ich habe es natürlich komplett verfolgt und komplette Solidarität an auch allen Menschen, die jetzt gerade Angst davor haben, angegriffen zu werden. Genauso wie alle Menschen, denen das bereits widerfahren ist. Immer noch viele Leute entführt und wie gesagt, viele Freunde von mir sind da jetzt.
Man muss ja auch sagen, auf beiden Seiten werden jetzt Unschuldige sterben. Auf der palästinensischen Seite genauso wie auf der israelischen Seite. Auf beiden Seiten sterben durch diesen Krieg sinnlos Menschen, gerade Kinder, Frauen und alles. Und
sogar Männer.
Wir machen weiter. Ich springe jetzt ganz harten Cut. Ich springe einfach.
Genug.
Aufhören. Ich habe gestern einen super Film gesehen. Ja, ja, ich springe jetzt wirklich. Wir müssen alles andere bringt ja nichts. Ich durfte, mein lieber Freund und Kupferstecher, Bjarne Mädel, hat mir den Link gegeben zu seiner zweiten Regiearbeit, Sörensen, zweiter Teil. Oh Gott, wie heißt der? Sörensen hat Angst, hieß der erste. Und jetzt kommt der zweite Teil raus. Und mit einer brillanten Besetzung. 90 Minuten, schöner Krimi, den man abends gucken kann und der ihn auch mal kurz wegbringt in eine andere düstere Welt. Obwohl der auch sehr lustig ist. Michael Merten spielt mit, dann Meyerhoff. Spielt mit, brillante Rolle, gibt es, glaube ich, ab heute in der Mediathek. Wenn ihr ein bisschen leichte Zerstreuung und ein bisschen Krimi wollt, dann kann ich den zweiten Teil von Sörensen vom Bjarne Mädel hiermit empfehlen.
Welche Mediathek? ARD-Mediathek oder ZDF?
In der ARD, also in NDR ist ja ARD-Mediathek dann, ne? Jana hat auch schon wieder gesagt, die machen wahrscheinlich selber so viel Werbung, ich muss gar nichts sagen. Nein, aber ich
in der ARD-Mediathek. Ich habe gehört, dass die ARD-Mediathek und die ZDF-Mediathek jetzt zusammengelegt werden sollen, was echt, glaube ich, ein Runterzieher ist für alle Leute, die die ZDF-Mediathek häufiger nutzen.
Sörensen fängt Feuer.
Sörensen fängt Teil. Feuer in der ARD-Mediathek. Das muss man aber ganz umständlich eingeben. Man muss sich durch 7 verschiedene Seiten durchklicken und es kann sein, dass man auf dem Weg dahin verloren geht oder nochmal irgendeinen Videotext mit aufschlägt. Weil die
ARD und man muss vorher alle Folgen noch vor, man muss vorher alle Folgen sehen von Mord, wie heißt nochmal die Sendung, die
Mord
die
mit Diane Aussicht, gibt,
nee. Mord mit Aussicht, ja. Du alle Staffeln und wenn du die alle durchgeguckt hast, dann öffnet sich ein Link und dann darfst du Sörensen fängt Feuer gucken. Das ist nämlich alles so mit Quid pro Quo bei denen. Du musst dir erst die anderen Sachen angucken, auch so eine Doku vielleicht, Ina Müller raselt übers Land und dann darfst du irgendwie, dann darfst du erst rund um den Michel sehen. Das wäre vielleicht eine Möglichkeit schon wieder, die ich hier habe. Wenn ihr wollt, dass Sendungen, die nicht so geliebt werden, in der Mediathek mehr geschaut werden, dann ist das so ein Deal. Du musst vorher die Sendung durchgucken und dann geöffnet sich das
Fenster. Man muss in der Mediathek die guten Sachen freispielen, indem man die schlechten Sachen sich
ja anguckt. Ja, genau. Genau. Wo, du musst dir erst die schlechten Sachen
angucken. Wo wir direkt mal zu einem Thema...
Obwohl Ina Müller auf dem Deich bestimmt nicht schlecht.
Wo wir direkt mal bei einem Thema sind, was ich gerne mal ansprechen möchte, weil ich habe tatsächlich auf der langen Reise ins französischsprachige Ausland den fiktionalen Ausflug meines lieben Kollegen Oliver Schulz mir angeguckt. Ich habe alle Folgen bereits gesehen und ich muss sagen, Olli, du bist von allen Leuten, die da mitspielen, in diesem Last Exit Schinkenstraße, bist du wirklich derjenige, der schauspielerisch am allermeisten abreißt.
Ach du Spinner.
Ich sag dir mal ganz ehrlich, jetzt mal bei aller, du weißt, ich halte mir Schmeicheleien zurück, ne? Aber diese Art von Charakter, die du da darstellst, keinem anderen geht es so leicht von der Seele, das zu spielen. Bei Heinz merkst du die ganze Zeit, dass er im Grunde genommen eigentlich viel besser ist als die Rolle. Sein Partner, da denkt man die ganze Zeit, ist ein Schauspieler. Und bei dir denkt man einfach,
Haustechniker.
Das ist ein Haustechniker.
Und das ist ja, und das meinte ich ja tatsächlich am Anfang. Es wäre auch gut möglich gewesen, das wäre auch nicht mit Scham und ich finde es auch nicht verwerflich, ich sage es auch nicht aus sozial abfälligen Gründen oder so, sondern es hätte auch gut sein können, dass ich tatsächlich irgendwo Haustechniker geworden bin. Ich war nämlich damals in den 90er Jahren schon mal 1,5 Jahre Haustechniker der Laden hieß wirklich so im Gasswerk, das ist dann irgendwann G1 hieß, das war so eine und ich war der Typ, der immer die Mülltonnen rausgeholt hat, der den Laden abgeschlossen hat. Bei Astrid und Thorsten, die haben den Laden damals nämlich gebucht, sich gekauft oder gepachtet und da war immer Goa-Party und da war ich schon mal Haustechniker und wäre ich da nicht wieder rausgekommen, wäre ich vielleicht da immer noch, obwohl der Laden es zwischen dich gemacht hat, wäre ich vielleicht woanders Haustechniker und wäre wahrscheinlich nicht viel unglücklicher als jetzt.
Aber du bist ja eine Art Haustechniker, bist du ja hier bei Fest und Flauschig, auch wenn was nicht funktioniert, wenn Regler klemmt oder wenn irgendwie bei der Aufnahme was nicht hinhaut, dann kann man sich auf deine Expertise verlassen.
Ich kletter sofort unter den Tisch mit der Lampe auf den Kopf und hier.
Es hat mir ganz gut gefallen, also kleine Rezension muss ich wirklich sagen, ich finde es dramaturgisch, ist das schön übersichtlich, das ist nicht so, man kann das gut weggucken. Ne?
Man kann es einfach so wegatmen,
wie Discounter. Gibt es bei Amazon Prime. Man muss aber sagen, ich habe eine Stelle, da habe ich mich richtig erschrocken, als eine Hauptfigur gesagt hat, dass man irgendwas bei Amazon bestellen kann. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. Also mitten im Dialog, ja, kann man bei Amazon, die Perücke von Micky Krause, kann man bei Amazon bestellen. Ich so, ist das jetzt, nur weil es eine Amazon Prime Serie ist, ist das Werbung für Amazon in der Amazon Prime Serie?
Ich denke, ja.
Und das zweite ist, es ist halt ein komplettes Sprüchefeuerwerk. Es wird wie ein Spruch nach dem anderen geklopft.
Es ist komplett Heinz Strunks Welt. Ne? Man kennt ja auch ein paar Sprüche schon. Ist ja nicht so, dass einem alles unbekannt ist, wenn man sich so ein bisschen mit seinem Werk auskennt.
Ja, und dann als dann auf einmal auch noch Fleisch aus meinem Gemüse kam, dann dachte ich, Alter, jetzt holt er wirklich die ganz alten Schinken raus. Und deswegen fand ich deine Rolle so wohltuend, weil du einfach im Grunde genommen hast du zwar auch Sprüche geklopft, aber die waren so 1:1, dass man da nicht gedacht hat, das ist irgendwie geschrieben oder sowas. Aber hat echt Spaß.
Das habe ich mir ausgedacht. Zum Beispiel das mit dem Kabelbaum gepisst. Das ist so mein.
Ja, aber das, also das wirkte auch ehrlich gesagt wie so eine Olli Schulz wollte. Nee, aber das fand ich echt ganz gut, hat Spaß gemacht zu gucken und kann man nur allen empfehlen, Last Exit Schinkenstraße. Und ab Folge 3 ist Olli mit dabei. Nee, oder Folge 2.
Ab Folge 3 bin ich mit. Oder Folge 2 am Ende oder Folge 3. Und es gibt halt nur 2 Rollen, die ich spielen kann. Die eine ist cholerische, abgebrannte Haustechniker und die andere sind zärtliche, romantische Liebhaber. Dazwischen gibt es wenig.
Was ist mit deinem Kaiser Wilhelm? Der musste auch irgendwo mal bald rauskommen, oder? Du hast doch einen Kaiser Wilhelm gespielt.
Der ist doch schon lange draußen.
Ach so, echt?
Das war diese German Genius Serie von Kida Ramadan.
Wo läuft die denn? Hab ich gar nichts mitbekommen.
Die läuft auf Sky.
Und wo ist Kida? Ist Kida irgendwie abgetaucht oder so?
Ja, Skida ist gerade dabei, sich zum neuen Menschen zu verwandeln. Der hat einen Post abgeseilt vor ein paar Monaten, dass er nicht mehr mit sich glücklich war oder mit der Art und Weise, wie er sich verhalten hat. Man weiß nichts Genaueres. Hat sich allerdings jetzt zurückgezogen. Schade, dass er zurückgezogen hat, weil ich weiß noch, dass er bei unserem Weihnachtszirkus war und damals gesagt hat, er spendet 15.000 Euro, die bis heute nicht aufs Konto gekommen sind. Ganz liebe Grüße mal. Aber wir sind nicht nachtragend. Aber ich erinnere mich, wie er die Leute angepöbelt hat, die nicht genug gespendet haben und dann selber gesagt hat, er haut 10.000 oder 15.000 raus. Und ich glaube, das ist noch nicht angekommen. Nee, Ich glaube auch nicht. Aber dafür hat er schön die anderen unter Druck gesetzt. Aber mein Gott, ich sage nichts.
So ist es.
Wir sind heute ein bisschen bissig auch schon wieder, merken.
Ja, nachdem wir schon mal Nura so halb getrashed haben für den leicht unsensiblen Post, muss ich auch mal eine andere Sache, habe ich auch schon geschickt, raussuchen. Ein anderer Promi, mit dem wir öfter schon mal Überschneidungen hatten. Hast du
Ich habe noch mit Nura eine Geschichte, die ich nie erzählt habe, weil ich damals, weil ich auch freundlich sein will und weil ich auch eigentlich inzwischen in dem Alter bin, wo man kein, aber die hat ja einen Kampfhund, ne? Und wir haben auf dem Festival gespielt und meine Tochter war mit und eine Freundin war mit. Und dieser Kampfhund lief die ganze Zeit da rum. Und das ist natürlich der beste Hund von ihr. Und das ist wahrscheinlich auch ein lieber Hund. Aber ich habe schon öfter in meinem Leben auf Festivals gespielt, wo Veranstalter oder andere Bands ihre Kampfhunde hinten laufen lassen und dann immer so ankommen und sagen, ey, das ist Coco oder das ist Baileys oder Cookies and Cream, die haben ja immer so einen Namen. Ey, das ist Jack Daniels und Sazan Comfort. Der ist total lieb, der hat im Heim total... Ich so, ist alles klar, der ist lieb, natürlich. Aber es ist immer noch ein Kampfhund. Und der kann einmal so zubeißen, dass du auf alle Fälle bleibende Schäden hast. Und ich finde das im Zuge dessen, dass es auch Leute gibt, ich habe ja selber einen Hund, die Angst haben von immer cooler, wenn man seinen Hund dann doch anleint, wenn es ein Kampfhund ist. Aber ich hatte schon mal auf so einem Konzert von einer Hip-Hop-Band, ich sage euch nicht den Namen, so ein Ärger, dass ich zum Veranstalter gegangen bin und meinte, Alter, da rennen zwei Kampfhunde hinten rum. Die sind die ganze beim Catering und spielen miteinander. Mag alles witzig sein, aber es sind Leute, die haben da Angst vor. Kann man bitte so nett sein? Und ich habe mich da nicht getraut, weil ich Nura auch schätze für ihre Musik und was die da so gerade macht und ihre ganzen Sachen. Aber im Nachhinein habe ich gedacht, ja, muss man eigentlich auch kennen. Guck mal, es fällt mir jetzt gerade ein. Guck mal, jetzt kommt alles raus bei Olli Schulz. Ja. Die Sendung müsste... Nein, das ist jetzt unwichtig. Das hat noch damit nichts zu tun.
Nee, aber ich wollte einen ganz anderen Prominenten mal ganz kurz ansprechen, mit dem wir beide irgendwie schon mal zu tun hatten. Wir hatten ja auch schon mal, das kann man auch mal erzählen, wir haben mal eine gemeinsame Sendung aufgezeichnet. Ja. Die wir dann aber nicht ausgestrahlt haben, ne? Weißt du das noch? Das ist schon ewig, ja, Jahre her.
Ja, das weiß ich auch noch.
Ich weiß gar nicht, was genau...
Heute haben wir aber...
Ja,
ich weiß ganz genau noch, warum wir die Sendung nicht ausgestrahlt haben.
Ja, ich weiß auch noch ganz genau. Es hängt so ein bisschen, hängt noch so ein bisschen nach. Und er hat mich ehrlich gesagt, ist einer der für mich prägendsten Prominenten ever. Es handelt sich um den Frontmann der Ärzte, Farin Urlaub. Und ich habe eine Meldung gelesen bei Watson.de. Das ist irgendwie so ein, ich glaube, das ist so...
Ganz seriöse Quelle, muss man dazu sagen, Watson.de. Ja, die schreiben auch über mich immer sehr gut oder dich gute Sachen.
Das ist von Ströer, das ist diese Firma, die diese City Lights macht, diese komischen Stadtplakate. Und die haben nebenbei wohl auch noch ein bisschen Kohle über und machen dann so ein Online-Portal. Und da gibt's einen Artikel von letzter Woche. Überschrift lautet: Die Ärzte. Farin Urlaub gibt AfD-Statement während Konzert. Ansage überrascht. Und Farin Urlaub ist ja nun wirklich, ich würde sagen, der hat mich in den Antifaschismus getrieben zu der Zeit, als ich noch gar nicht wusste, was Faschismus ist.
Weil ich sagen muss, dass die Ärzte, wenn man mal ganz ehrlich ist, in ihren frühen Jahren nie politisch waren, sondern eigentlich erst mit ihrem Comeback und dem Song Schrei nach Liebe das erste Mal richtig Haltung gezeigt haben.
Ja, als Rott mit dazu kam, Rott hat die Band...
Obwohl, das würde ich jetzt nicht auf Rott. Ich würde nicht sagen, dass Rott der Grund war, warum wir nie politisch wurden. Das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, Rott, so wie ich den kennengelernt habe.
Oder Rotts apolitische Art hat die anderen beiden so politisiert, dass die Band dann politisch wurde.
Das glaube ich eher, ja.
Also, ich lese
mal... Obwohl, der hat ja auch mal Slime produziert. Sehr schlecht übrigens, leider.
Hallo. Lass mal das nicht alles...
Hey, come on, es ist heute diese... Ich habe heute auch negative Energie in mir, die muss raus. Sorry.
So. Und zwar Farin Urlaub, einer der populärsten, dachte ich bis dahin, Antifaschisten, und stand auf der Bühne in der Edeloptikshalle, wo auch immer ist
in
das.
In Hamburg, oder?
Wo ist das? Edeloptikshalle, wo ist denn die Edeloptikshalle?
Habe ich noch nie gehört.
Keine Ahnung. Ein Moment hat hierbei für viel Aufmerksamkeit gesorgt. Wie ein Video zeigt, hat Gitarrist und Sänger Farin Urlaub seine Fans mit außergewöhnlicher Ansage überrascht. Politische Statements, bla bla bla, sind nichts Neues. Geht's dann weiter. Statement zur AfD. Farin Urlaub spricht Klartext. Der Moment, von dem hier die Rede ist, beginnt, als Farin Urlaub während einer Moderation auf dem erwähnten Hamburger Konzert erzählt, dass 20% der erwachsenen, mündigen Bürger in unserem Land der AfD ihre Stimme geben würden. Nur mal kleiner Callback. Vor 4 Jahren hieß es noch, ja, es sind nur 13%. Das Wählerpotenzial ist ausgeschöpft. Ist alles halb so schlimm. Die restlichen 87% sind nicht AfD-Wähler.
Müsst ihr keine Sorgen machen.
Jetzt sind wir schon bei 20%. Die Fans dürften ungefähr ahnen, worauf der Musiker dabei hinaus will. Vermutlich würde er in wenigen Sekunden einen der vielen politischen Songs der Band ansagen, woraufhin der entsprechende Auftakt beginnt. Diesmal geht's jedoch in eine ernstere Richtung und jetzt kommt, glaube ich, vielleicht klopft das Alter langsam und die Olivenfarm von Farin Urlaub so ein bisschen an den Intellekt an. Man könnte da sehr viel gegen sagen, fährt der Musiker Farin Urlaub fort. Es geht um die 20% AfD-Wähler. Aber die Menschen sind offenbar sehr unzufrieden, fühlen sich extrem unverstanden und denken, dass damit besser wird. Letzteres könne er sich nicht vorstellen, denn wie er weiter erklärt sei, in vielen Ländern ist gewesen, in denen keine Demokratie herrscht. Den fügt er schließlich hinzu, ich kann euch eins sagen, in Deutschland läuft vieles schief, aber so eine Scheiße wollt ihr nicht erleben. Er ist schon viel rumgereist und anderswo ist es viel schlimmer. Ja. Und am Ende ist es quasi ein großes, ein großer...
Wir müssen die doch mal verstehen und den wir müssen den Leuten, die AfD wählen, entgegenkommen.
Das, ja,
das ist eigentlich
aber die, ist der das Grund. Ist das
ich habe mir sogar das Video angeguckt. Das ist jetzt alles gar nicht so schlimm, wie es da geschrieben wird. Es ist einfach ein bisschen unbeholfen, weil ich habe jetzt auch keine Lust, zum Beispiel, um es so ganz drastisch zu sagen, nochmal Verständnis für Josef Goebbels aufzubringen oder ähnliche Sachen. Natürlich ist es was anderes, aber nicht so ganz was anderes, weil du weißt, wie Faschismus entsteht. Und das heißt, weiß eigentlich, sollte auch ein belesener Mensch wie Farin Urlaub verstanden haben. Glaube ich. Der hat doch immer so ein Reklamheft hinten in der Tasche gehabt. Ganz viele Jahre, um zu zeigen, wie belesen er ist. Und ich glaube, dass es dann auch ganz geil wäre, die Dinger vielleicht mal zu lesen und festzustellen, dass es immer falsch ist, Faschisten oder Leute, die eine faschistische Partei wählen, irgendwie zu verstehen. Sorry, aber das ist auch, also der Letzte, von dem ich sowas hören will,
ist euch Farin Urlaub
der machen. Sänger von der Punkrock-Band, Alter, die hier auf politisch machen. Ernsthaft. Aber das, dann sollte man vielleicht auch sehen, wo man musikalisch und so. Ich meine, ich habe die Platte jetzt auch nicht mehr gehört.
Deine,
ich bin sowieso. Aber das ist auch noch eine andere
Gewalt
Sache.
Zwischen ist nur ein stummer Schrei nach Verständnis. Deine Springerstiefel sehnen sich nach, dass man dir ein bisschen zuhört. Du hast nie gelernt, dich artizukulieren. Und deine Eltern hatten niemals für dich Zeit. Oh, so schlimm bist du nicht. So schlimm bist du wahrscheinlich gar nicht. Come on, lass mich dir erklären, was eigentlich richtig wäre.
Ich durfte ja, naja, da kann man ja ganz sagen, was man will, aber... die Ärzte haben sich eine Zeit lang immer über Blumfeld lustig gemacht und über und haben auch eine Zeit bei einem Lied immer sowas eingespielt und dann so getanzt. Das habe ich ein paar Mal auf der Bühne gesehen. Ich habe dann immer Farin Urlaub gefragt, warum? Und warum er denn immer sich lustig macht. Dann hat er gesagt, ich habe das neulich mal gehört, Blumfeld. Ich musste einfach kotzen. So scheiße fand ich das. Mhm. Und das fand ich damals schon sehr uncool. Ich kann jedenfalls sagen, dass Blumfeld und auch Jochen Diestmeier immer Haltung zu diesem Thema behalten haben. So, jetzt reicht's auch, was wir dazu gesagt haben.
Heute wird ausgeteilt bei Fest und Flauschig. Von wegen Boomer Cringe. Von wegen mal so eine halbgare Sendung auf einer Arschbacke. Nee, nee, heute fliegen so richtig die
Fetzen. Aber es kommt alles immer wieder zurück, Jan. Ja. Es kommt immer wieder zurück. Na egal. Ja. Ich habe noch ein ganz anderes Thema. Ich habe mir was bestellt, Jan. Ich versuche jetzt mal wieder in die leichte Richtung zu gehen.
Alles klar,
danke. Ich war mal vor... Weißt du noch, als ich vor 8 Jahren in Chicago war und von Spotify eingeladen wurde und eine Rede über unseren Erfolgspodcast gehalten habe? Oder 7 Jahre ist es her.
Als du noch die Einzige
waren bei Spotify. Und ich vor 50 oder 50 geladenen Journalisten da auf schlechten Englisch erklärt habe, warum wir beide so erfolgreich sind. Sehr merkwürdig alles. Und dann hatte ich ein ganz tolles Hotel und vorne vor diesem Hotel gab es ein amerikanisches Spiel, was ich bis dahin noch nie kannte. Cornhole. Das ist so ein Brett mit so einem Loch und man wirft mit so einem Sack, mit so einem schweren Sack auf dieses Brett und wenn man dieses Brett trifft, dann rutscht das, wenn du Glück hast, direkt ins Loch. Das ist total befriedigend. Piep, rein ins Loch, piep. Also das ist so witzig. Also um den Song kurz zu zitieren von deiner Lieblingspunkband. Aber
Team,
jetzt pass
Team,
auf.
Team Scheiße, liebe Grüße.
Team Scheiße. Ganz liebe Grüße. Pass auf. Und dann wirft man dieses Ding und ich fand das so befriedigend und ein so geiles Spiel. Ich dachte, die Amis, die wissen, wie man so ein leichtes, blödes Spiel für so Horsties wie mich irgendwie entwickelt. Und ich habe dann die halben Vormittag immer diese Cornhole-Dinger geworfen. Das ist, musst du mal googeln. Und dann habe ich versucht, mir hier eins zu kaufen, bei eBay, ein Cornhole-Spiel. Und das gibt es hier in Deutschland nicht in der Qualität wie bei den Amerikanern, nämlich mit so einem fetten Brett. Hier sind das als so Plastikbretter und wenn man da so einen Sack drauf wirkt, dann knallt das. Jetzt wollte ich mal fragen, gibt es hier Cornhole Fetischisten oder Leute, die wissen, wo ich ein original amerikanisches, dickhölziges Cornhole-Spiel herkriege, weil mit diesen schweren Säcken, weil alles, was ich hier gefunden habe, ist nur eine mediokre Variante dieser amerikanischen Erfindung. Also wenn jemand weiß, wo ich ein echtes Cornhole-Spiel herkriege, würde ich mich sehr darüber freuen.
Darf ich mal ganz kurz fragen, Olli, weil ich kenne das Spiel auch, das ist doch für jemanden, ja, der handwerklich so begabt ist wie du, eigentlich ein leichtes, sich dieses Brett einfach selber zu machen. Du gehst in den Baumarkt, holst dir ein Brett, schmirgelst ein bisschen und sägst mir der Stichsäge dann fucking Loch rein? Oder gibt's da einen speziellen Winkel? Ist in den Säcken irgendwas drin?
Und das Ding muss ja so, und hinten musst du es so aufklappen. Das muss ja so schräg sein, dieses Cornhole-Spiel. Das würde dir auch Spaß machen.
Und ich kenne das Spiel, so, ich kenne das Spiel. Aber das ist doch, hat, so. hat das einen bestimmten Winkel? Das
Brett? Nein, du kannst es selber, aber ich will die Säcke nicht selber nähen dazu, mit dem Zeug da drin. Das musst du ja dann auch machen.
Nimmst du den alten Jonglierbälle? Also, du bist doch ein alter Jongleur.
Bin ich auch, bin ein alter Zirkusclown.
Oh, ganz kurz mal, ich war an der Ampel letztens im Rheinland, nicht in Köln, sondern in Bonn an der Ampel. Da waren Ampeljongleure, die hatten so eine Performance sich einstudiert, dass sie gar nicht fertig geworden sind in der Rotphase. Und dann war der überambitionierte Ampeljongleur. Die waren auf Leitern und haben mit brennenden Keulen jongliert. Und das war so eine aufwendige Performance, dass die Autos dann, dass es am Ende dann grün wurde und die waren auch gar nicht fertig. Dann sind die Autos links und rechts an denen vorbeigefahren.
Stiegen die Fahrer und haben geklatscht auf der Straße. Und dann haben und dann auf einmal war das ein Trap. Dann haben auf einmal die Fackelleute die Fackeln weggeworfen und haben sich festgeklebt auf der Straße. Ey, kleiner Tipp für die letzte Generation. Erst jonglieren, dann festkleben. Dann habt ihr sie mit einem leichten Entertainment-Programm vielleicht nicht so zornig. Mal ganz ehrlich.
Oder kombinieren. Die Klimakleber kleben sich vorne fest, damit die Wartezeit nicht so langweilig ist. Kommen einfach die Jongleure, die Klimajongleure, die einfach dahinter so ein bisschen jonglieren, um die Aggressionen abzumildern von den Leuten, damit die nicht ins Gesicht getreten werden, die Geklebten.
Finde ich gar nicht so schlecht. Oder die kleben sich fett und Heller wird ein Tisch aufgebaut und Stuggi liest aus seinem neuen Buch vor. Irgendwas in Berlin, was Verrücktes. Hier ist doch alles möglich.
Das ist eine ganz gute Idee. Weißt du, weg von diesen Lesungen in diesen kleinen Kulturclubs oder in irgendwelchen Kneipen, sondern einfach bei so einer Klimakleberblockade an der Ampel werden so Tische aufgebaut und da gibt's einfach so ein Nebenprogramm. Oder es wird was verkauft oder sowas. 100%ig ist das eine Marktlücke. 100%ig.
Glaube ich auch.
Und ich könnte mir vorstellen, und eines Tages kommt dann raus, in Absprache mit irgendwie letzter Generation, die haben immer 15% bekommen. Ihr klebt euch fest da vorne in der Torstraße zur Hauptverkehrszeit und dann kommen wir raus und verkaufen Krebs und Zimtschnecken. Ihr kriegt 15%.
Kannst alles machen damit eigentlich. Wirklich wahr. Einer geht rum mit dem Bauchladen zwischen den Autos, während die warten und verkauft Zimtschnecken. Du kannst so viel machen. Berlin ist alles. Berlin ist alles möglich. Jan, weißt du, wer gestern 50 Jahre alt geworden ist?
Nee, wer?
Jemand, den wir beide sehr schätzen für seine Musik. Und zwar Stefan Trettmann.
Oh nein. Ach, hab ich gesehen. Wirklich? Ich hab's in der Story von El Guni gesehen. Liebe Grüße. Der war wohl da beim Geburtstag. War ein kleines, bescheidenes, freundliches Fest. Sah sehr gut aus. Und um 12 Uhr wurde er hochgehoben und wurde dann, Stage-Diving-mäßig wurde er übers Publikum getragen. Süß. Das finde ich auch cool.
Ganz süß. Super Typ, haben uns nicht oft gesehen, trotzdem absolute Sympathie, ganz liebe Grüße.
Wir packen alles Gute
trotzdem zum keinen Song von dir rauf, wir haben dich hier genug gefeatured, aber das nächste Album kriegt hier einen hotten, heißen Spots, wenn wieder geile Tracks drauf sind. Aber ganz liebe Grüße an Tretti, wirklich alles Gute für die nächsten 50, wünsche ich Ihnen.
Apropos Jubiläum, weißt du was, wer auch noch einen runden Geburtstag hat in diesem Monat?
Na?
Ich habe 10-jähriges. Ist mir jetzt aufgefallen, meine Sendung wird 10 Jahre alt. Ich hab's mit Katrin Bauerfeind geschrieben und sie so, was, schon 10 Jahre? Und es fühlt sich gar nicht so an, aber es ist so viel passiert, es ging so schnell. Jetzt haben wir 10-Jähriges, machen wir große Feierlichkeit, wo alle Alumni nochmal eingeladen werden. Ich habe auch ein bisschen mit Dende geschrieben, liebe Grüße Dende, der soll auch mal vorbeikommen.
Ach ja. Der schreibt bestimmt am neuen Album auch. Ja. Kommt dann auch wie bei mir in 8 Jahren raus.
Ich weiß, also, aber bei Dendemann kann man sich ja eigentlich drauf verlassen, wie bei dir auch. Wenn ein neues Album rauskommt, dann ist es meistens relevant.
Ja, da wollen wir mal gucken. Ich bin so froh, wenn das alles gemastert ist. Vielleicht das letzte Album, wo ich alles sehr, ich brauche auch jemanden, der meine Texte jetzt schreibt. Die Sache ist die, dass ich mir vorgenommen habe, alles selber zu schreiben auf dieser Platte, nachdem ich ja auf der letzten bei 3 Liedern mal mit jemandem zusammengearbeitet habe, einfach auch nur mal so, und ich fühle, dass das nicht anders funktioniert, aber es wird immer schwerer, Songtexte zu schreiben. Ich finde es wirklich leichter, eine Kurzgeschichte oder irgendwas zu schreiben, als ein pointierten guten Song.
Du warst heute Nacht wieder im Studio. Du hast um 4 Uhr nachts hast du mir geantwortet auf meine Mail.
4.36 Uhr, aber du hast mir auch geantwortet darauf um 4.50 Uhr.
Ja, weil ich habe neben nachts noch so eine Darknet-Geschichte am Laufen. Ich vertick da irgendwie illegale Sachen noch. Das ist nachts am besten. Nee, aber warum? Was hast du denn heute Nacht noch im Studio gemacht? Warum warst du denn so lange noch wach?
Weil ich einen sehr emotionalen Song habe, der sehr persönlich ist und ich da so lange schon dran sitze, weil es einerseits kein Seelenstriptease sein soll und andererseits trotzdem einen Moment meines Lebens beschreibt. Und den versuche ich so ehrlich und aufrichtig wie möglich zu beschreiben. Und immer wieder sitze ich da. Also wirklich so viel Text habe ich selten für ein Lied geschrieben.
Aber ich dachte, das Album ist schon fertig.
Nee, es ist, also es ist ja, Musik ist alles fertig, aber es gibt zwei Texte, gab es noch. Jetzt ist es dieser eine Text, der heute aber fertig gemacht wird. Und dann ist alles soweit.
Ja.
Ach, soll ich dir was vorspielen?
Nee. Nee, jetzt noch nicht. Mach vielleicht am Sonntag. Olivier, lass mal heute nicht so lang machen, damit wir uns für Sonntag so ein bisschen in Energy aufbewahren.
Wir haben uns bestimmt viele Freunde jetzt gerade gemacht hier.
Ja, ach wieso? Sind wir nicht eh der Podcast?
Ist mir auch scheißegal.
Ist auch wirklich scheißegal. Der Podcast ohne Freunde. Nur eine Sache noch, weil mir das Daniel von Spotify geschrieben hat, nachdem ich mich darüber aufgeregt habe, dass bei 1Live so viel wie über Bedbugs gesprochen wurde, über diese Bettwanzen aus Frankreich. Das sei wohl ein TikTok-Trend. Also wenn man nicht bei TikTok ist, geht das völlig an einem vorbei. Dass offensichtlich ganz Frankreich gerade ächzt unter Bettwanzen. In meinem Teil von Frankreich, in dem ich mich aufhalte, hier aber weit über See, da gibt es keine Bettwanzen, also noch nicht. Das hat also offensichtlich was mit dem europäischen Frankreich zu tun. Aber es ist ein TikTok-Trend. Ich frage mich, was da sonst noch bei TikTok los ist, was irgendwie überhaupt nicht Teil meiner Realität ist.
Ich habe so ein Video gesehen, dass da die Betten aus den Straßen, also aus den Fenstern geworden werden oder so.
Die Betten werden aus dem Fenster geworfen, wie bei Knut, wie bei, ja. Wie bei Ikea mit dem.
Wie bei Ikea. Irgendwie habe ich so ein Video gesehen, dass das wirklich so eine Plage ist. Ich kann es sehr schwer. Ich musste erstmal hinfahren, um das mir selber ein Bild zu machen. Ja. Ich war nur einmal einen Tag in Paris. Habe ich dir das erzählt, dass ich noch nie in Paris richtig war, nur durchgefahren bin. Beim Leben noch nie.
Du warst noch nie in Paris?
Nein.
Du warst noch nie in Paris?
Ich war noch nie in Paris. Ich bin mit meinen Eltern mal durchgefahren oder so. Ich war noch nie in Paris.
War das auch so ein Aufenthalt, wo man nicht wusste, ob das der Eiffelturm ist oder ein Strommast und wo man bei jedem großen Strommast gedacht hat, das ist der Eiffelturm?
Ja, ja, so in der Art. Ja. Und oh Gott, die peinlichste Geschichte meines Lebens darf man hier auch gar nicht erzählen. Ey. Ich weiß, ich in Moskau war und Schulz in der Box gedreht hat, hatten wir so einen russischen Betreuer und dann stehen wir morgens auf und fahren so weg und irgendwann spreche ich ihn an, der Konferenz, wann sind wir denn auf dem roten Platz endlich? Und dann sagt er, du stehst auf dem roten Platz, mein Lieber, das ist der rote Platz. Und dann sehe ich das erst und ich war völlig ich kam gerade aus Japan, das ist geil, ich kam gerade aus Japan, hatte Jetlag, sorry. Aber dann stehe ich da auf dem roten Platz und der Typ hat gedacht, das ist ja der dümmste Moderator, der jemals unser Land betreten hat, wahrscheinlich. Und ich frage ihn wirklich auf den roten Platz, wann wir denn jetzt den roten Platz endlich sehen. Und dann, aber der ist auch komisch, also der ist so komisch einzusehen. Ne? Und eigentlich hätte ich es wissen müssen, da ist ja Matthias Ross damals gelandet. Die Bilder sind natürlich unvergessen. So, ich packe noch Musik ganz kurz auf unsere kleine Mittwochsendung, weil es gibt einen wunderschönen Song von The Hardest Working Man in Business, meiner Meinung nach. Aki Bosse, er bringt schon wieder eine neue Platte raus. Und er hat mit dem Berliner Kneipenchor zusammengearbeitet, was ich eine sehr, sehr schöne Idee finde, weil Chöre, ja ey, klingt einfach super. Ich glaube 4, 5 Songs auf der Platte sind mit diesem Chor eingesungen, wenn ich das richtig
ein Traum, von ihm mitbekomme. Ein Traum, ein Traum,
ey, pack
ein
aber Traum, loslassen.
Ein Traum, ein Traum.
Das ist auch schön, finde ich.
Was für ein
aber
Schlager,
loslassen Alter. Lernen ist noch schöner.
Aki Bosse, wieso ist das so bei Aki Bosse? Das ist, der ist cool, aber trotzdem ist das Schlager. Irgendwie ist das doch, das ist so eingängig, ja. Das ist so krass. Aber es ist nie so diese Tim Bensko-Welt, oder? Warum?
Nee, es ist nie die, weil er aus einer anderen Welt kommt. Weil er vielleicht ein bisschen, sag ich mal, sich dem mehr geöffnet hat. Aber du musst eine Sache wissen. Aki Bosse hat wirklich eine Platte, die ich immer noch auflege, gemacht. Die heißt Guten Morgen, Spinner. Und diese Platte ist meiner Meinung nach sein, so wie bei der Pinkerton von Weezer, ist das so seine Platte, die man so entdecken kann, weil die wirklich besser ist. Nee, das ist auch wieder meine eigene Meinung. Aber das ist eine ganz tolle Platte. Ich mag auch die letzte Sunnyside und die davor mochte ich sehr gerne. Alles ist jetzt. Aber die diese zweite Platte von ihm, die damals gefloppt ist, danach hat er, glaube ich, sogar sein Dings verloren, sein Plattenlabel, hat die nächste Platte solo rausgebracht. Aber Guten Morgen, Spinner, von Moses Schneider übrigens produziert, ist eine Platte, die heute noch Bestand hat, meiner Meinung nach. Und der kommt halt aus mehr Gitarrenlasten in die Rock. Und wie viele ist das vielleicht alles ein bisschen poppiger geworden? Ja, aber immer noch gut. Sehr gut sogar, finde ich.
Wolltest du jetzt einen Song noch von ihm draufpacken? Ich habe dich
ja, Loslassen lernen, habe ich gerade schon gesagt. Loslassen lernen packe ich rauf. Ich habe so viel Musik noch, die ich eigentlich rauspacken will. Und wir müssen auch unbedingt mal wieder Metal am Mittwoch machen, weil es auch total viele Metal-Songs gibt, die ich auf die Liste packen will.
Das machen wir vielleicht alles nächste Woche. Wir sind am Sonntag wieder da bei Fest und Flauschig bei der großen, langen, super Sonderausgabe. Ich werde mich dann wieder aus dem Bett melden, weil ich bis dahin immer noch im Urlaub bin. Ich komme erst am Montag zurück, also richtig knapp. Und am Sonntag sind wir einmal quasi voneinander getrennt, um dann wieder voneinander getrennt, aber in den ursprünglichen Städten, aus denen wir eigentlich normalerweise senden, zusammenzukommen. Olli, ja. Ich hau mich jetzt ein kleines bisschen hin, ich trinke noch ein bisschen was, ich mache mir jetzt noch ein Baguette und dazu ein Croissant und noch ein Café au lait.
Baguette?
Oh la la.
Und tanzt noch mit der Bettwanze gleich.
Ja, genau. Und dann sehen wir uns wieder am Sonntag, liebe Leute. Tschüssi, bis denn. Dann vielleicht gibt's dann auch wieder neue Lästereien. Oh, Neuigkeiten von Buletten-Jörg. Buletten-Schmiede-Jörg. Hast du auch mitbekommen?
Oh, ja, Alter.
Reden wir am Sonntag drüber.
Man kann nicht alle retten, Jan.
Nee. Man muss ihnen aber mit Liebe begegnen. Und die Arme sind immer geöffnet. Und das Gegenteil von dem, was da gerade im Nahen Osten passiert, nämlich Gewalt und Totschlag, ist der Lösungsweg aus der Krise. Mit Liebe und ohne Gewalt kommt man da nur raus. Ganz einfach, so ist es.
Alle lieben Kampf- und BesitzerInnen und liebe Menschen da draußen und allen, wir umarmen euch jetzt gerade, schicken Liebe raus. Auch bei Boomer Cringe gibt es Liebe und freuen uns auf die große Sonntagssendung.
Tschüss, ja. Bis Sonntag.
Tschüss.